Bin ich auf Sendung? Jawohl. Mark Twain soll mal gesagt haben, dass ihm nicht die Bibelworte ein Problem bereiten, die er nicht versteht. Manche Leute sagen ja, wenn ich die Bibel lese, ich verstehe nichts. Ne? Sondern ihm bereiten die Bibelworte ein Problem, die er versteht. Und damit bringt er zum Ausdruck, dass wenn er manchmal die Bibel gelesen hat, ganz offensichtlich ihm das nicht so leicht runtergerutscht ist wie das letzte Lobpreislied. Mein Herz singt, du liebst mich grenzenlos. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Gottes Liebe, seine Gnade. Ganz klar. Und wenn wir das nicht hätten, wäre keiner von uns hier. Und trotzdem gibt es Bibelworte, wenn man die liest und sie auch noch versteht, dann machen sie einem zu schaffen, gell, Petra? Mag die Jahreslosung sein, die wir grundsätzlich in den Kirchen in Deutschland gepredigt haben, vergangenen Sonntag, dass Gott ein neues Herz, einen neuen Geist für uns bereitgehalten hat, eine Verheißung aus dem Alten Testament für die Zukunft, die wir bereits erleben. Denn da, wo wir zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, ich brauche dich und ich brauche Vergebung und ich brauche diese lebendige Hoffnung für die Ewigkeit, dann kam er durch seinen Geist in unser Herz und hat das neue Herz hineingelegt, den neuen Geist hineingelegt. Ist das eine gute Nachricht? Aber eigentlich müsste jeder aufspringen und sagen, wow, hey, das hat Gott bei mir gemacht. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als diese Erfahrung zu machen, ich bin jetzt ein Kind Gottes geworden und ich habe eine Hoffnung, ganz egal was noch kommt, ich habe eine Hoffnung, nicht nur für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit. So wichtig, so entscheidend wichtig. Aber es gibt dann schon Bibelworte, die, wenn man die dann anfängt zu lesen, wenn man sie anfängt zu verstehen, dann merkt man, Gott nimmt mich so, wie ich bin. Das ist auch zum Ausdruck gebracht, Miriam, dass wir hier so sein dürfen, wie wir sind. Wir kommen so an, wie wir sind und so sind wir ihm willkommen. Wir müssen uns gar nicht und sollen uns gar nicht verstellen. Er nimmt uns so, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Gott sei Dank. Fängt er an in unserem Leben einen Veränderungsprozess, der das Ziel hat, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit so schön zu formen, dass man den Unterschied zwischen Jesus und mir gar nicht mehr so feststellen kann. Jesus in mir kommt immer mehr zum Vorschein. Das ist das Ziel, das er mit uns hat, auch auf dieser Erde schon. Und da kommen manchmal Bibelworte, die unbequem sind. Das ist dann wie morgens beim Aufstehen, wenn man ins Bad geht und den ersten Blick in den Spiegel macht. Bei mir fällt es noch ein bisschen schräger aus, weil ich habe, wie ihr vielleicht wisst, so ein Atemgerät, so eine Maske und da sieht man dann die Spuren so um die Nase rum. Ich weiß nicht, was für Spuren ihr morgens seht, wenn ihr in den Spiegel guckt und euch selber sagt, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem oder ich nehme mich trotzdem so an, ich sage ja zu mir, weil Gott ja zu mir sagt und dann versucht ihr euer Bestes draus zu machen. Ne? Ja, wenn man in die Bibel reinliest, ist es ganz ähnlich. Dann entdeckt man Bibelworte wie einen Spiegel. Schaut rein und denkt, stimmt schon, was da steht. Gefällt mir aber gar nicht so. Ich wünsche mir, dass das anders wird. Ich wünsche mir, dass es so wird, wie es Gott gefällt. Und wo ich dann mich selber auch wieder viel mehr dran freuen kann. Da ist er dann an der Arbeit. Und ich glaube, dieses Jahreslos, ich meine jetzt nicht die Jahreslosung mit dem neuen Herzen und dem neuen Geist, den Gott schenkt. Ich meine das Jahreslos, das ich ausgerechnet ich uns gezogen habe am 31.12.2016. Wer noch keins hat, da hinten steht der Korb. Ihr könnt euch am Ende des Gottesdienstes bedienen. Ich habe also eins gezogen für die Gemeinde. Habe das natürlich sofort gelesen. Für die, die da waren. Und ich hab's ganz ehrlich gesagt nicht im Beamer mitgeteilt. Deshalb, falls du diesen Vers an die Wand werfen willst, Jesaja 59, Vers 1. Bevor er das gefunden hat, sage ich schon diesen Versteil, der auf diesem Kärtchen stand. Und der hört sich richtig schön an, dieser Versteil. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und wer das liest, diesen Satzteil, der muss doch tief durchatmen, oder? Denn Gott macht damit deutlich, hey, lass die Flügel nicht hängen in deiner vielleicht auch schwierigen Lebenssituation, denn Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Ist doch großartig, oder? Wir haben einen Gott, der wird hier bildhaft dargestellt, später auch noch mit Hören, mit Ohren. Gott hat hier Hand, Arm, er hat Ohr, um zu hören. Der Anteil nimmt an unserem Leben, der so gerne in unserem Leben wirken möchte, der so gerne helfen möchte, wirken möchte. Wenn man nur diesen Satz Teil liest, dann ist es einfach, es war erstmal erfreulich, am 31.12. diesen Satz Teil zu lesen. Gott will uns helfen. Uns persönlich, uns als ganze Gemeinde. Brauchen wir das? Ich bin überzeugt, du und ich, wir alle brauchen es, dass Gott uns hilft. Aber ich habe dann zu Hause nachgeschlagen, was das denn der Zusammenhang dieses Satzteiles ist. Was steht denn da noch? Denn um es wirklich zu verstehen, sollte man nicht immer nur einen Vers rausgreifen, sondern möglichst den Zusammenhang einmal betrachten. Dann kriegt das Ganze, was man da als Satzteil gelesen hat, nochmal eine ganz besonders klare Bedeutung. Und als ich das gelesen habe, meine Herren, dann ging es mir wie Mark Twain. Wir machen nicht die Bibelworte zu schaffen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Denn ich habe es nochmal neu verstanden in seinem Zusammenhang und das war nicht ganz leicht. Da heißt es dann anschließend, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern, und jetzt kommt's, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Boah, das hat doch vorher so gut geklungen. Gott möchte helfen, er kann helfen, er ist nicht unfähig zu helfen. Nein, er ist lang genug sehr arm, er kann wirklich bis zu dir in dein Leben hinein ankommen. Er will sogar dort ankommen. Er hat so ein Herz für dich. Aber es hält ihn etwas ab. Wenn man durch die Bibel geht, dann entdeckt man, dass es immer wieder mal einen Grund gibt, warum wir beten und merken, passiert nichts. Und manchmal verstehen wir auch gar nicht, was Gott abhält, zu wirken. Da gibt es im Alten Testament einen Mann Gottes, einen Staatsmann, der hieß Daniel. Und wenn man dessen Geschichte liest, dann entdeckt man, dass er über eine bestimmte Situation so intensiv zu Gott gesprochen hat, gebetet hat und gehofft hat, Gott antwortet. Aber es gingen Tage rum und er hat nichts gehört von Gott. Geht es dir auch manchmal so? Du betest, Herr, greif doch bitte ein, gib doch bitte eine Antwort, zeig mir doch. Und nichts kommt zurück. Tagelang. Ich weiß noch nicht, vielleicht sogar wochenlang. Bei dem Daniel löst sich das Rätsel, warum Gott noch nicht gesprochen hat, auf. Es wird ihm geoffenbart. Ein Engel bringt ihm die Antwort Gottes, als Botschafter Gottes, und sagt, ja, ich wollte eigentlich schon früher da sein mit der Antwort, aber ich wurde aufgehalten. Da gibt es diese unsichtbare Welt, in der geistliche Kämpfe stattfinden. Und da gibt es Widerstände. Und deshalb bin ich aufgehalten worden. Die musste ich erst überwinden in der unsichtbaren Welt, um in die sichtbare Welt jetzt dem Daniel die Antwort Gottes zu bringen. Wir wissen nicht immer warum. Aber hier wissen wir es genau warum. Hier wissen wir genau in diesem Los, das ich gezogen habe. Gott will so gerne helfen und antworten. Aber das, was ihn abhält davon, bei seinem Volk Israel dass dieses Prophetenwort zunächst mal gerichtet ist. Es sind eure Verschuldungen. Es sind eure Sünden, die mich abhalten, die mich, ich würde so gerne, aber das steht im Weg. Ich kann da nicht einfach so durch und drüber weg. Und dann wird das in dem ganzen Kapitel 59 vom Jesaja entfaltet, was da alles im Weg steht. Und meine Herren, das ist schon bitter. Blut an den Händen. Lüge im Mund. Das sind schon richtige, kräftige Hämmer. Nicht nur so Kavaliersdelikte, aber auch die würden im Weg stehen. Das trennt mich von euch. Ich wäre so gerne in eurem Leben dabei. Ich wäre so gerne dabei, euch zu helfen. Aber das hindert mich. Es ist schon, wenn man das liest, nicht ganz so glattgängig und eingängig, wie wir uns das gerne wünschen. Vielleicht ist auch diese Predigt nicht so glatt und eingängig, wie wir uns das wünschen. Aber vielleicht ist das Ergebnis umso befreiender, umso schöner, als wir es ahnen. Man merkt, in diesem Jesaja-Buch, in diesen Kapiteln, um die es da geht, die Menschen aus dem Volk Gottes, die haben ihre Beziehung zu Gott ja nicht einfach abgebrochen. Die haben zwar viele dumme Sachen gemacht, viele handfeste Sünden praktiziert, aber sie sind weiter fromm geblieben. Offensichtlich haben sie gebetet, zu Gott gerufen. Wir brauchen deine Hilfe. Egal, was vielleicht alles das Thema, das Problem war, wir brauchen Gottes Hilfe. Wir haben gebetet. In Kapitel 58, da komme ich später nochmal drauf zurück, da haben sie sogar gefastet. Sie haben es richtig hardcore-mäßig gemacht, nach Vorschrift. Also haben sich richtig reingehängt im Gebet. Und Gott konnte nicht antworten, denn da war eine Blockade. Und damit kam ich, als ich das soweit war, im Nachdenken über diesen einen Satzteil, den ich da gezogen habe, ganz schön heiß dieses Wort, da kam für mich ein Thema für uns. Das Thema, wenn Gebete nicht erhört werden. Puh. Wir sind, oder wollen zumindest, eine betende Gemeinde sein und bringen viele Dinge vor Gott, im Persönlichen wie auch gemeinsam, und wollen das in Zukunft noch intensiver tun. Aber geht es dir auch manchmal so, dass du zum Himmel rufst und keiner scheint daheim zu sein? Wenn wir ehrlich sind, geht uns doch schon mal so und wir fragen, was ist los? Warum hört Gott nicht auf mein Rufen? Er hat doch gesagt, lasst eure Anliegen mit Danksagung im Gebet vor mir kund werden. Und trotzdem dann dieses Gefühl, dass das Gebet nicht weiter ging als bis zur Zimmerdecke. Warum? Denken wir mal miteinander darüber nach, was es sein kann. Und zwar nicht nur das, was Daniel damals erlebt hat, dass es im unsichtbaren Bereich irgendwas gab. Ein Prediger fasste das wie folgt mal zusammen: Wenn die Bitte, die wir an Gott gerichtet haben, falsch ist, sagt Gott, nein. Wenn der Zeitpunkt, wo wir uns wünschen, dass Gott das tut, nicht der richtige ist, sagt Gott, später. Aber wenn du selber falsch liegst, sagt Gott, wachse. Aber wenn sowohl die Bitte als auch der Zeitpunkt und du selber stimmen, sagt Gott, yes, I will do. Ich mach's, ich handle. Und wir wollen uns diese Punkte miteinander betrachten. Wenn die Bitte nicht angemessen ist, naja, wie sagte Niki Gampel das im Alpha-Kurs, von dem Schüler, der bei der Geografiearbeit gebetet hat, bitte Gott, mach, dass Paris die Hauptstadt von Türkei ist. Das ist eine Bitte, die jetzt nicht so angebracht ist, ja. es gibt so Bitten, die nicht angebracht sind. Wir hoffen, dass wir das ja nicht tun, ja, aber vielleicht tun wir es doch manchmal. Zu unserem Trost möchte ich euch ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament bringen, wo die Jünger von Jesus es selbst waren, die sehr unangebrachte Bitten an ihn hatten. Denken wir mal an diese Situation, als Jesus drei Jünger mit auf diesen besonderen Berg genommen hat, und da gab es diese besondere Offenbarung. Jesus wurde verklärt, heißt es, er leuchtete ganz hell, und plötzlich waren da noch zwei andere Gestalten zu sehen. Die hat man sogar erkennen können, die wussten sofort, wer das war. Ja, Elia, Mose, und die haben sich noch mit Jesus unterhalten. Und der Petrus, der so ganz dicke mit Jesus war, der hatte eine Bitte. Herr, lass uns hier Hütten bauen, das ist auch prima hier. Also, ich will gar nicht mehr weg. Es ist so schön hier. Lass uns hier Hütten bauen. Hier wollen wir wirklich Wurzeln schlagen. Hier wollen wir wirklich bleiben. Ja, kurz drauf kam eine Wolke, die hat den Elia und den Mose einfach nicht mehr sichtbar gemacht, und dann war nur noch Jesus zu sehen. Und dann kam noch diese Stimme, die sagte: Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Mit anderen Worten, diese Bitte von Petrus war jetzt einfach nicht. Man kann sein Herz verstehen, ja? So nah in der Gegenwart des Herrn und solche Wunder zu sehen, da will ich doch gar nicht mehr weg. Aber diese Bitte war trotzdem in diesem Augenblick, war nicht dran. Gott hat diese Bitte, die nicht angebracht war, nicht erhört. Eine andere Situation. Eine Geschichte, als Johannes und Jakobus den Herrn fragten: Lehrer, wir wollen, dass du uns was eine Bitte erfüllst. Ich sage es mit meinen Worten jetzt. Das, was wir dich jetzt bitten werden, bitten wir dich, dass du es tust. Und er sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich euch tun soll? Jesus fragte immer genau nach, was denn genau? Ja, sie sprachen aber zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deiner Herrlichkeit. Und die Antwort unseres Herrn kennen wir. Er sagt ihnen mit anderen Worten: Eure Bitte ist wirklich jetzt nicht angebracht und nicht angemessen. Ja, so ganz nah bei Jesus sein ist doch eine gute Sache, ja. Aber diese Ehrenplätze zu verteilen ist eine andere. Ein anderes Mal waren sie wieder unterwegs, und die Botschaft, die Jesus verkündet hat, die wurde nicht so angenommen, wie die Jünger gehofft hatten. Und dann waren es wieder Johannes und Jakobus, die eine unangebrachte Bitte hatten an Jesus: Herr, also dieses Pack hier, wie die reagieren. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Herr, du kannst uns doch mal schnell autorisieren, dass wir jetzt mal gebieten, dass hier so eine, wie bei Sodom und Gomorra, ne, das wäre jetzt so das richtige Maß, so richtig Gericht kommt. War das eine Bitte, die Jesus entsprochen hat? Also die Jünger, die ganz nah mit Jesus unterwegs waren, die haben manchmal einen Murks gebetet, könnte man jetzt wirklich sagen. Die haben Dinge erbeten vom Herrn, wo er einfach sagen musste: Nee, das ist nicht angebracht. Das sehen wir uns vielleicht selbst auch in bester Gesellschaft. Das macht uns vielleicht auch klein und demütig, wenn wir bedenken, dass diese hervorragenden Jünger, die so nah beim Herrn waren, solche Bitten ausgesprochen haben. Aber dabei wollen wir auch bedenken, dass zu dem Zeitpunkt, als sie mit Jesus unterwegs waren, da hat die Petra heute Morgen besonders darauf Wert gelegt, dass zu diesem Zeitpunkt die Gabe des Geistes noch nicht empfangen war. Und die Jünger noch auf den Empfang dieser Gabe warten sollten. Und zum Glück liebt uns unser himmlischer Vater so sehr, zu sehr, als dass er jede unserer Bitten erhören würde. Ich glaube, das wäre gar nicht so gut, wenn er jede meiner Bitten wirklich erhören würde. Sondern dass manchmal eben auch ein Nein kommt. Wenn Gott noch nicht sagt, wenn Gott noch nicht sagt, es muss ja immer schnell gehen bei uns, oder? Wir sind ja eben als Westler auf Zeit getrimmt. Sehr pünktlich fangen wir unseren Gottesdienst an, und nicht ganz so pünktlich höre ich auf, aber okay, bin ich vielleicht Afrikaner oder Südamerikaner oder Chinese. Da ist die Zeit entspannter, würde ich mal sagen. Ne? Ich würd vielleicht mal gern da leben, weil dann ist Zeit nicht mehr so das Thema. Und ich hab's immer so eilig. Wenn ich einkaufe, ärgere ich mich, wenn ich an der Schlange stehen muss. Und wenn, habt ihr schon mal online geshoppt, Amazon oder sowas ähnliches, dann kann man es kaum erwarten, bis der Paketservice vor der Tür ist. Und wenn dann das Auto kommt, UPS oder DHL, und dann doch nicht bei unserer Tür hält, sondern beim Nachbarn, ist man vielleicht auch enttäuscht. Wir leben in der Fast-Food-Gesellschaft. Schnell muss es gehen. Hauptsache schnell, sofort die Erfüllung meiner Wünsche. Verzögerungen mag ich nicht, meine ich mir auch nicht leisten zu können. Viele Dinge sind, wenn sie ankommen, schon wieder überholt. Wenn man einen neuen Computer kauft, muss man sich bewusst machen, dass die übernächste Generation bereits schon irgendwo entwickelt ist. Also alles schon veraltet, was ich kaufe. Und wenn unsere Familie das auch kennt, das Stöhnen der Kinder, wenn wir auf der Urlaubsfahrt gerade mal den Heimatort verlassen haben und dann von der Rückbank im Auto die Frage kommt, wann sind wir da? Das sagst du als Papa, als Mama noch nicht. In der Regel fängt dann das Gejammer erst richtig an. Ob groß oder klein, wir können alle sehr schlecht mit einem noch nicht leben. Und so wir das in unserem alltäglichen Leben lernen müssen, dass man manchmal Geduld braucht, so ist es auch im Geistlichen. Wenn wir eine Bitte haben, von der wir überzeugt sind, wirklich, dass sie Gott ehrt, dann könnte es trotzdem sein, dass er uns sagt, noch nicht. Ist noch nicht das richtige Timing. Und vielleicht ist da noch was in unserem Leben, das er gerne verändert, bereinigt sehen möchte. Vielleicht sind unsere Beweggründe noch nicht wirklich so, dass sie ihm gefallen. Vielleicht möchte unser himmlischer Vater auch ganz einfach, dass wir eine Lektion lernen in Sachen Geduld. Es gibt viele Gründe, warum Gott manchmal sagt, noch nicht. Aber es gibt auch noch andere Hindernisse, Gebetshindernisse. Bei jedem unerhörten Gebet ist es wichtig, diese drei Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ist es eine unangebrachte Bitte? Ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt? Oder vielleicht etwas, was in mir begründet liegt? Hinderungsgründe, und jetzt komme ich zum eigentlichen Kern der Predigt. Das Erste, dass wir alles Mögliche tun, außer zu beten. Also so beschäftigt sind, dass wir gar nicht beten. Die häufigste Ursache für unerhörte Gebete ist Gebetslosigkeit. Jakobus drückt es in seinem Brief so aus, Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wir müssen an diesem Punkt ehrlich zu uns selber sein oder werden. Ist nicht so, wenn wir beschließen, für eine Sache zu beten und auch tatsächlich hin und wieder mal tatsächlich beten, erzählen auch sogar anderen, du, das ist das Problem, und da bete ich auch. Vielleicht merken wir, wenn wir ehrlich sind, dass wir gar nicht wirklich so ernsthaft vor Gott ins Gebet damit gehen, wie es eigentlich nötig wäre. Es ist oft eine Gebetsarmut. Und so oft leben wir vielleicht nach dem Motto, warum beten, wenn ich mich selber darum Sorgen machen kann? Warum beten, wenn ich mir das auch selber erarbeiten kann? Und das, was ich brauche, ohne Hilfe erreiche? Warum bete ich, wenn es auch ohne geht? Wann hast du das letzte Mal intensiv über einen gewissen Zeitraum hinweg für deinen Ehepartner, deine Eltern oder deine Kinder gebetet? Oder für jemand gebetet, damit er wirklich Jesus kennenlernt, den Vater im Himmel? Dafür gebetet, dass diese lokale Gemeinde in der Rennfeldstraße die Kraft Gottes kennenlernt, und zwar mehr als bisher. Wann hast du zum letzten Mal dafür gebetet, dass Gott dich selbst in deinem Alltag benutzen kann? Ich freue mich immer, wenn hier vorne jemand steht, um zu erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Wir machen das ja immer am Jahresende. Ich habe manchmal fast die Sorge, wir warten damit, bis das Jahr rum ist, um am Jahresende endlich mal hier vorne zu stehen und dann zu sagen, was habe ich mit Gott dieses Jahr erlebt. Wie schön wäre es, wenn du Montag bis Sonntag so viel mit Gott erlebst, dass du es gar nicht abwarten kannst, am nächsten Sonntag hier zu stehen und zu sagen, Leute, das ist bei mir passiert zu Hause, das ist bei mir passiert in der Arbeit, das ist bei mir passiert auf dem Weg, das habe ich mit Gott erlebt. Es hat mir jemand mal gesagt, dass wenn man Gott einen Fingerhut bringt im Gebet, dass er ihn füllen würde. Wenn man Gott aber einen Eimer bringt, dann wird er diesen Eimer füllen. Und wenn man Gott ein 2000 Liter Fass bringt, wird er auch das füllen. Erwarte von Gott, dass er deinen Nöten begegnet. Bitte ihn, tu es regelmäßig, ernsthaft, beharrlich. Gebetslosigkeit kann ein Hinderungsgrund sein, dass Gebet erhört wird, ja, ganz klar. Zweites, Gott kann nicht hören wegen Sünde. Der zweite Grund ist eben einfach ganz, ganz offensichtlich. Nicht bekannte Sünde trennt unsere Verbindung zum Vater. Und das ist auch bei wiedergeborenen, im Geist beschenkten Christen der Fall. Wenn ich sündige, und ich weiß es, und dann beten will, dann wird es schwierig. Kennst du das? Hand aufs Herz. Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Da geht es jetzt nicht so um das Unerlöstsein, dass wir, als wir Jesus noch nicht kannten, natürlich verkörpert haben. Sondern es geht jetzt um tägliche Nachfolge. Jede Sünde in unserem Leben kann die Erhörung unserer Gebete verhindern. Im Buch Malachi finden wir eine Reihe von Sünden, die ein Grund für unerhörtes Gebet sein können. Ganz klar, Gottes Anweisungen lesen wir im Buch Malachi. Er möchte, dass sein Volk Israel Opfertiere bringt zum Heiligtum, zum Tempel, die ihn ehren sollen. Und zwar sollen das reine Opfertiere sein, die besten, die sie haben. Und was haben sie gemacht? Die haben gut aussortiert. Die haben geguckt, auf dieses fünfte Schaf kann man verzichten. Und das hat bloß noch drei Beine. Gute Gelegenheit, es endlich wegzukriegen. Die Wolle ist nicht gut, weg. Sie haben Gott nicht geehrt mit dem Besten, sondern sie haben Gott verunehrt mit dieser Haltung. Und dann sagt Gott, kehrt um, bringt mir das, was mir gebührt, bringt den Zehnten ins Vorratshaus, dann wird Gott euch auch die Fenster der Himmel öffnen und uns segnen, wenn wir das Beste unserer Ernte, unserer Zeit und so weiter ihm zur Verfügung stellen. Gott erwartet von uns, dass wir unter allen Umständen persönliche Integrität wahren. Wie ist das? Hand aufs Herz. Er erwartet von uns, dass wir das tun. Es heißt im Buch Micha, er hat dir kundgetan, oh Mensch, was gut ist, was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Wenn du Sünde in deinem Leben duldest, brauchst du deine Zeit mit Gebet nicht zu verschwenden. Es sei denn, du sagst, bitte Gott, reinige mich, bitte Gott, vergib mir. Ich brauch's. Und nichts lieber tut Gott, wenn ich das ernst meine, als dass er dann sagt, du bist in Jesus bereits gereinigt. Diese Schuld ist vergeben. Sie steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Ein dritter Hinderungsgrund, dass Gebete nicht erhört werden können, sind zerbrochene Beziehungen. In Matthäus 5, Vers 23 und 24 lesen wir, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder, versöhn dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Und vielleicht unterschätzen wir das zu sehr, wie sehr Gott daran liegt, dass wir unsere Mitgeschwister lieben. Sie sind auch diejenigen, für die Christus am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir unseren Brüdern und Schwestern Gutes tun, ist es, als würden wir es dem Herrn selbst tun. Da Gott uns vergeben hat, sollen wir anderen vergeben. Wir können nicht Erhörung unserer Gebete erwarten, wenn wir in andauerndem Konflikt mit dem Familienmitglied, mit einem Bruder, einer Schwester, einem Nachbarn oder einem Freund stehen. Es geht sogar ins Eheleben hinein. In 1. Petrus 3 lesen wir, dass wenn Männer sich ihren Frauen gegenüber nicht richtig verhalten, dass die Erhörung ihrer Gebete dadurch verhindert wird. Erstaunlich. Es geht bis in die Ehe hinein. Gott wird zuhören, wenn wir die Sünden, durch die ich und andere Personen entzweit wurden, bekennen und versuchen, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Gott wird hören. Natürlich ist es nicht immer möglich, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Römer 12, Vers 18 sagt, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Manchmal kann es ja passieren, dass der andere lieber im Streit bleibt und unsere Entschuldigung nicht annimmt. Wenn das passiert, schauen wir mal tief in uns rein. Ich denke, das ist wichtig, hier sich nicht selber in die Tasche zu lügen. Haben wir aufrichtig versucht, die Beziehung wiederherzustellen? Oder halten wir noch was zurück? Liegt uns wirklich daran, die Beziehung wiederherzustellen? Oder wollen wir die Schuld lieber auf den anderen schieben und weiterhin im Bruch leben? Das fordert raus. Aber es kann ein Problem sein, wenn wir beten, dass wir nicht durchkommen. Ein vierter Grund, warum Gebete manchmal nicht erhört werden können, ist unser Egoismus. Selbstsucht. Jakobus schreibt es in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 3. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Selbstsucht. Ach ja, dieser Porsche sieht so gut aus. Ich käme noch viel schneller zur Arbeit und wieder nach Haus zu meiner Familie, wenn ich den hätte. Man muss es überzeichnen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Herr, wenn ich dieses oder jenes hätte, könnte ich dir noch viel besser dienen. Unser Herz ist manchmal auch an der Stelle ein Abgrund, welche Motive wirklich drin sind. Und da gibt es manchmal einen Unterschied zwischen unseren Wünschen und wirklichen Bedürfnissen, zwischen Ansprüchen und Gefälligkeiten meiner Bequemlichkeit oder Christusähnlichkeit. Als der Herr Jesus die Jünger lehrte, wie sie beten sollen, da waren seine ersten Anliegen, die er ihnen mitgegeben hat, nicht ihre persönliche Komfortzone, sondern er hat sie beten lassen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Manchmal sind wir zu sehr mit uns selber beschäftigt. Ein fünfter Grund, warum Gott Gebet in der Vergangenheit und der Gegenwart oft nicht erhört hat, ist, dass wir den Schrei der Armen überhören. In Sprüche 21, Vers 13, das haben Claudia und ich schon so oft gelesen und jedes Mal sind wir gestolpert an dieser Stelle. Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe braucht. Schon der Hammer. Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt. Wir können nicht alle Armen, die in der Stadt betteln, reich machen. Das ist uns klar. Aber wie oft mache ich lieber einen Umweg, um nicht das sehen zu müssen. Es fordert raus. Im Alten Testament gibt es eine sehr schöne Stelle, Jesaja 58 habe ich schon angekündigt. Die Israeliten wunderten sich, warum Gott ihre Gebete nicht erhörte. Sie hatten sogar gefastet, sich gedemütigt. Und noch immer hört er nicht. Dies ist nun, was er ihnen durch seinen Propheten Jesaja mitgeteilt hat. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten?
Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung.
Mark Twain, ich habe nicht ein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Bleibt hier was offen im Verständnis? Das ist es, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir sein Wesen, das Licht, seine Liebe, dass wir das widerspiegeln in dieser Welt, dass etwas ausgeht von uns. Und das bedeutet, dass wir Anteil nehmen an der Not unseres Nächsten. Wenn du ein offenes Ohr für die Bedrückten hast, wird Gott sein Ohr auch für dich offen halten. Und ein letzter Grund, und dann möchte ich wieder zum Positiven zurückkehren, warum manchmal Gebete nicht erhört werden, ist, dass wir es Gott einfach nicht zutrauen. Mangelhafter Glaube. Jakobus nochmal, der ziemlich unbequem ist in seinem Brief. Jakobus 1, Vers 5 bis 8, wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Betet aber in großer Zuversicht. Und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Was trauen wir Gott wirklich zu? Glauben wir an seine Allmacht? Halten wir Gott wirklich für fähig, diese oder jene Situation zu ändern? Wenn über deinen Gebeten Zweifelswolken hängen, werden sie nichts ausrichten. Also es gibt durchaus von Jesaja 59, 1, 2 ausgehend Hinderungsgründe, warum unsere Gebete so manches Mal nicht erhört werden. Und es hilft uns vielleicht ein wenig darüber nachzudenken, warum ist es noch nicht erhört, Herr? Nicht, dass wir uns zerfleischen sollen, aber wir können den Heiligen Geist doch bitten, Herr, wenn da irgendwas bei mir ist, dann bitte zeig's mir, dass ich das in Ordnung bringe. Und super gerne ist unser Vater im Himmel bereit, durch seinen Geist uns das zu zeigen, dass wir es dann gemeinsam ausräumen und loswerden und dann so beten, dass es nur noch so kracht. Gott sagt nämlich so gerne Ja zu unseren Gebeten. In Wahrheit sind es oft wir, die den Weg dazu versperren. Aber seine Verheißung ist doch, ich werde die Schleusen des Himmels öffnen und Segen im Übermaß auf euch herabschütten. Segen im Übermaß. Paulus ist sich dessen so sicher in Epheser Kapitel 4, da betet er für Gemeinde und schließt diesen Segen für den inneren Menschen, dass man die Liebe Gottes erkennt in ihrer ganzen Fülle und Größe mit einem interessanten Satz. Der tun kann über unser Bitten und Verstehen hinaus, dem sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Dem, der über unsere Bitten hinaus zu tun vermag und der es auch will, der will ein, so sagt der Prophet schon, Malachi, im Übermaß will er herunterschütten. Und das will er in diesem Jahr 2017 in deinem Leben. Bist du dir dessen bewusst? Gott ist nicht kniggerig. Gott hat Schätze ohne Ende. Hat mehr als du brauchen kannst, bereit. Und will es sogar runterschütten. So einen Gott haben wir. So einen Vater im Himmel. Und wahrscheinlich kann keiner von uns nachvollziehen, wie gerne Gott diesen unerträglichen Zustand verändern, diesen unverrückbaren Berg in deinem und meinem Leben versetzen möchte. Wir sind ihm wichtig,
und er möchte unseren Nöten begegnen, unsere Bitte erfüllen, wenn wir ihm den Raum dazu geben. Hast du auch schon mal gesagt, ihm den Raum dazu geben. Und wenn unsere Bitte stimmt, wenn der Zeitpunkt stimmt, wenn es keine anderen Hinderungsgründe gibt, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, dann sagt Gott ja. Und dann kracht's. Möchtest du es auch? Ich möchte, dass wir dieses Jahr 2017 ganz, ganz viel von dem, was er im Himmel bereithält für uns als Gemeinde, für uns im persönlichen Leben, dass wir das nicht verpassen. Danach strecke ich mich aus. Tu dir das mit. Und wenn Gott etwas bewusst gemacht hat, was trennend ist, dann lasst uns nicht länger uns damit aufhalten, sondern es wirklich abgeben bei ihm. Er ist so gerne bereit, uns weiterzuführen. Ich habe letzten Sonntag mit dem Bibelwort vom Neuen Herz, Ingrid, nach der Predigt ein Lied angestimmt, das ich heute nochmal anstimmen möchte, nach diesem nicht ganz leichten Text aus Jesaja 59. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Nochmal, ne? Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Ich komme zu dir und schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Das ist mein Wunsch für mich und vielleicht auch deiner für dich. Wir können uns da mit diesem gesungenen Gebet eins machen. Es ist wirklich beten, singen. Das ist nicht einfach nur ein Lied runtergesungen, sondern es ist ein Gebet. Und ich lade dich ein, es mit mir zu singen.